Ich kann mich noch gut daran erinnern. Es war am Anfang der Corona-Zeit im Jahr 2020. Kindergottesdienste konnten nicht stattfinden. Und so haben wir immer mal wieder Familiengottesdienste gemacht. Bei uns oben im Wohnzimmer in der Pastorenwohnung in Sellenroth. Eines Tages kamen wir dabei an die Geschichte, wo Abraham eine Frau für seinen Sohn Isaak suchen lässt. Abraham schickt seinen Diener los in ein entferntes Land und Gott hat alles wunderbar vorbereitet und der Diener kann wirklich die passende Frau für Isaak mitbringen. Und sie ziehen auf einer Kamelkarawane zurück. Wir haben das mit Schleichpferden gespielt und so kam hier die passende Frau und ritt in Richtung des Landes, wo Isaak wohnte. Und dort konnten sie heiraten. Und er gewann sie sehr lieb. Tolle Geschichte. Ein paar Tage später sind wir mit dem Auto unterwegs. Julien saß auf dem Rücksitz und hat die Geschichte uns nochmal erzählt. Dann kam sie zum Ende der Geschichte und sagte, ja, und dann heiratete Isaak die Bärbel Becker. Wir sagen, was? Wen hat er geheiratet? Julien sagt, natürlich die Bärbel Becker. Wir sagen, Augenblick, die Frau hieß Rebecca, nicht Bärbel Becker. Rebecca. Dann hatten wir das auch geklärt. Und genau an dieser Stelle starten wir also heute mit dem Predigttext. Isaak und Rebekka sind verheiratet, haben einander richtig lieb gewonnen. Und dann lesen wir in 1. Mose 25, Vers 21 folgendes. Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Das ist ein dickes Problem. Richtig dick, richtig tief. Sie konnten keine Kinder bekommen. Das hat sie bestimmt geschmerzt. Das war nicht einfach. Wir lesen hier, wenn wir den Vers lesen, hört sich das so richtig nett an. Nach dem Motto, klappt nicht, sie beten, klappt. Da kommen die Kinder auch schon. Aber wenn wir genauer hinschauen, auf das, was vorher und nachher kommt, dann entdecken wir, Isaak war 40 Jahre alt, als sie heirateten und als dann die Zwillinge Esau und Jakob auf die Welt kommen, da war er 60. Nach Adam Riese liegen da 20 Jahre zwischen. Das heißt, in dem kleinen Vers, den ich eben vorgelesen habe, sind 20 Jahre Leben zusammengefasst. 20 Jahre warten, 20 Jahre bangen. Wird es denn werden? Kommt da noch was? 20 Jahre Frustration, Zweifel. 20 Jahre sind lang. Und dann, nach dieser Zeit, die Freude, das Wunder, die Geburt. Wow, also ich stelle mir das vor, ein Auf und ein Ab und dann geht's wieder hoch. Ein Auf und Ab der Gefühle. Und das ist bei weitem nicht das Einzige, was Isaak an Auf und Ab in seinem Leben hatte. Und erlebte. Ich möchte euch heute Morgen einladen, dass wir uns gemeinsam den mittleren Teil seines Lebens anschauen. Und da finden wir so manche Episode seines Lebens in Kapitel 26 im Buch 1. Mose. Ich werde dort nun einige Verse vorlesen und möchte euch einladen, mal genau hinzuschauen und zu überlegen, was dieser Isaak da gerade erlebte. Wo Höhepunkte sind und Tiefpunkte und den Wechsel darin aufzuspüren. Ich finde, man könnte dieses Kapitel überschreiben mit dem Titel Mitten im Auf und Ab des Lebens. 1. Mose 26. Und es entstand eine Hungersnot im Lande. Nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Und der Herr erschien ihm und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleib in dem Land, das ich dir sage. halte dich als Fremder auf in diesem Land. Und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und dein Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels. Und dein Nachkommen all diese Länder geben. Und mit deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat. Meine Gebote, meine Ordnung und meine Gesetze. So blieb Isaak in Gera. Als nun die Männer des Ortes sich nach seiner Frau erkundigten, da sagte er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau. Er dachte nämlich, die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebekka erschlagen, denn sie ist schön von Aussehen. Und es geschah, als er längere Zeit dort war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster herab. Und er sah, und siehe, Isaak koste mit Rebekka, seiner Frau. Da rief Abimelech den Isaak und sagte, siehe, sie ist ja deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Da sagte Isaak zu ihm, weil ich mir sagte, ich könnte sonst ihretwegen sterben. Und Abimelech sprach, was hast du uns da angetan? Wie leicht hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau liegen können und du hättest Schuld über uns gebracht. Und Abimelech befahl allem Volk, wer diesen Mann und seine Frau antastet, muss getötet werden. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafherden und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Da beneideten ihn die Philister. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gera auf und blieb dort. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen, wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser, das heißt mit Quellwasser. Da stritten sich die Hirten von Gera mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Essek, das heißt Zank, weil sie mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihnen den Namen Sitna, das heißt Anfeindung. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen und um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Dann zog er von dort hinauf nach Beersheba. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren, wegen meines Knechtes Abraham. Und er baute dort ein Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Es war bis Vers 25 und noch Vers 34 bis 35, wo es heißt, und Esau war 40 Jahre alt, Da nahm er Jehudit, die Tochter des Hethiters Beeri, zur Frau und Basemat, die Tochter des Hethiters Elon. Und sie waren ein Herzeleid für Isaak und Rebekka. Wow, also das geht ja wirklich hoch und runter in Isaaks Leben. Er erlebt wirklich die ganze Palette des Auf und Abs. 20 Jahre muss er auf Kinder warten. Wow, warten ist so anstrengend. Und dann das Wunder, Gebetserhörung. Gott erhört Gebet. Dann Hungersnot. Hungersnot. Das war nicht die Sorge um Toilettenpapier, wo er die nächste Rolle herkriegt, sondern das war die Frage, wo kriege ich was zu essen her? Das war existenziell. Und er muss als Fremder, als Flüchtling in einem anderen Land leben, in einer anderen Kultur. Und sich fragt, wie werden die mich eigentlich aufnehmen? Und nicht nur die Frage, wie finde ich neue Freunde, sondern wie bleibe ich überhaupt am Leben? Er hat Todesangst, in Sorge zu sterben. Dann aber die wunderbare Bewahrung durch Gott. Ich meine, dass der König aus dem Fenster schaut und sieht, wie Isaak und Rebekka dort schmusen und der König merkt, huch, die sind ja verheiratet. Und dann der König sagt, niemand soll es auch nur wagen, die beiden anzutasten. Wow, da ist doch Gottes Hand. Gott hat ihn wirklich bewahrt in dieser Situation. Das hat Gott zusammengefügt. Genial. Und nicht nur, dass er ihn bewahrt, er segnet ihn auch. Reich gesegnete Ernte, großen Wohlstand, große Herden. Es geht Isaak gut dort. Ein Höhepunkt. Und dann geht es auch direkt wieder runter auf der Achterbahn seines Lebens. Dieser Wohlstand ruft nämlich Neid auf den Plan, Sabotage, da werden die Brunnen verstopft und er wird vertrieben, wird gesagt, geh doch, geh besser weg, bleib nicht hier. Und am neuen Ort Frieden, weit gefehlt, kaum ist am neuen Ort, gibt es auch da Streit, und zwar ein Streit, der nicht von ihm ausging, um diese Brunnen. Und er muss wieder weiterziehen. Aber dann der Segen, Gott schafft einen Ort des Friedens, ein Brunnen, um den nicht gezankt wird. Gott schafft ihm weiten Raum. Gott begegnet ihm nochmal. Wow, das ist doch auch ein Höhepunkt. Und was für eine Gottesbegegnung, die zur Anbetung führt. Es geht ihm gut, dem Isaak dort wieder. Aber dann kommt schon wieder die nächste Sache um die Ecke, nämlich das Herzeleid in seiner Familie bezüglich der Frauen, die Esau sich an Land gezogen hat. Hoch und runter, hin und her. Findest du dich auch darin wieder, in dieser Kurve des Auf und Abs? Greifen wir mal ein paar Punkte raus. Das Warten. Vielleicht wartest du auch schon auf etwas und wartest schon sehr lange darauf. Vielleicht bist du aber bildlich gesprochen erst bei Jahr 12 und nicht bei Jahr 20. Und du fragst, ja, wann passiert denn jetzt endlich was? In unserer Ehe zum Beispiel. Vielleicht sagst du, ich sehe mich schon so lange danach, dass sich da mal was bewegt. Und da geht es vielleicht gar nicht darum, dass der Kinderwunsch unerfüllt ist. Kann ein ganz anderer Bereich sein, wo du sagst, ich wünsche mir eine Veränderung. Vielleicht, dass man ganz neu miteinander redet, ins Gespräch kommt. Vielleicht der Bereich Sexualität, dass da neue Bewegung reinkommt. Vielleicht aber auch, da war doch noch was, was würde ich noch sagen? Ja, vielleicht aber auch der Bereich, dass man geistlich neu miteinander unterwegs ist, miteinander beten kann, beten lernt. Und du wartest, du ringst damit und bittest Gott, tu doch etwas. Vielleicht ist der Bereich Hungersnot, wo du dich wiederfindest, nicht so buchstäblich, sondern im übertragenen Sinne. Wo du vielleicht hungerst nach Zeiten zum Auftanken für Körper und Seele. wo aber gerade irgendwie nicht so richtig im Blick scheint, die nächste Oasis nicht zu sehen und die Tretmühle des Alltags scheint dich aufzuzehren. Leben als Flüchtling, Leben als Fremder. Hier denke ich ganz buchstäblich an die Iraner, die damals zu unserer Gemeinde gestoßen sind, vor ein paar Jahren. Sie wissen haargenau, was es heißt, als Fremder zu leben, nicht zu Hause zu sein im Land und in der Kultur und nicht zu Hause zu sein bei den Menschen, in dessen Umgebung sie wohnen. Sie wissen, was das heißt. Sorge um das Leben, das hat Isaak gekannt, das kennst vielleicht auch du. Nicht, weil du vielleicht die Sorge hast, dass der Nachbar dir morgen eins überbrät, sondern Krankheitssorgen, die dich bewegen. Wo du dich fragst, wie wird das nur werden? Mit mir oder mit jemandem in unserer Familie? Wo Dinge nicht abzusehen sind. Vielleicht kennst du aber auch das andere, die reich gesegnete Ernte. Wo Sachen richtig gut gelingen, wo es einfach fluppt. Mag sein, dass es auf der Arbeit gerade einen super Lauf hat. Mag sein, dass in der Gemeinde eine Gruppe ist, wo einfach Segen drauf liegt, wo neue Leute dazukommen. Vielleicht auch jetzt ganz besonders die 5 Wochen Mitaktion, wo ihr staunt, wow, wer mit dazukommt, wer sich hat einladen lassen. Schön, wenn du sowas erlebst. Aber vielleicht kennst du auch das andere, das letzte hier auf der Linie. Herzeleid in der eigenen Familie. Das kann es ja auch bei uns geben. Isaak und Rebekka haben sich schwer damit getan, mit den Lebenspartnern, die Esau sich ausgewählt hat. Vielleicht kennst du das auch. Und dann ist es auf einmal nicht mehr ganz so geschmeidig in der Familie. Also, das ist wirklich mal eine breite Palette vom Auf und Ab des Lebens. Und jetzt wäre es total spannend, deine Geschichte zu hören. Zu hören, wo du dich gerade siehst. Ob du gerade eher auf dem Gipfel bist oder eher eine Talerfahrung machst und es relativ dunkel ausschaut. Und vielleicht ist das Plaudern nach dem Gottesdienst bei einer Tasse Kaffee eine gute Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu fragen, wo bist denn du gerade? Wie geht's dir denn gerade wirklich? Magst du ein bisschen erzählen? Und gibt es etwas, wo ich für dich beten kann, für etwas, das dich gerade beschäftigt? Ich mache euch echt Mut, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Es tut gut, sich zu öffnen. Ins Gespräch kommen über unser Auf und Ab des Lebens. Und ins Gespräch kommen über unser Auf und Ab des Lebens, das tut auch noch ein anderer. Und zwar ein ganz entscheidender, der entscheidendste, nämlich Gott. Gott kommt mit Isaak ins Gespräch. Er kommt. Gott kommt und erscheint ihm. Er kommt in seine Nähe. Und er spricht mit ihm über sein Auf und Ab des Lebens. Er spricht ihm etwas zu, nämlich seine Gegenwart. Halte dich als Fremder auf in diesem Land. Und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und dein Nachkommen werde ich all diese Länder geben. Und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Gottes Gegenwart ist dem Isaak zugesagt. Und Gottes Gegenwart ist schützend und segnend. Und Gott hat es erfüllt. Er hat Isaak und Rebekka bewahrt in Todesangst. Er hat es wunderbar herausgeführt, sodass Abimelech, der König, dort gesagt hat, niemand soll es auch nur wagen, diese beiden dort anzurühren. Gott hat ihn bewahrt und Gott hat ihn gesegnet. Isaak sät und bringt reiche Ernte ein, 100-fach. Das ist der höchste Level an landwirtschaftlichem Ertrag, von dem wir in der Bibel lesen. Es ist erstaunlich. Gott hat sein Versprechen gehalten, wahrgemacht. Und trotzdem hört die Schwierigkeit nicht einfach auf. Es gab auch weiterhin Neid, Zank, Streit. Isaak musste wieder umziehen, weg von dort, um sich nicht mit den Leuten von Abimelech in die Haare zu geraten. Es war nicht einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und so kommt Gott noch einmal und erscheint ihm wieder und sagt: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen meines Knechtes Abraham. Es heißt nicht, dass keine Schwierigkeiten kommen, mit denen es im Prinzip immer mal zurecht ist. Aber es heißt, ich muss keine Angst vor ihnen haben. Denn, und hier ist der Grund, Gott ist mit mir. Ich bin da. Das ist der Rahmen für das ganze Auf und Ab des Lebens von Isaak. Und übrigens auch der Rahmen für unser Auf und Ab des Lebens. Ich bin da, sagt Gott. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich werde da sein, an jedem Tag, der kommen wird. So versichert Gott den Isaak zu Beginn des Kapitels. Und ich bin da, spricht Gott ihm zu, in einer Situation, als er Anfeindung und Streit erfährt von den Hirten der Gegend dort. Ich bin da. Das ist Gottes Antwort in der Achterbahn unseres Lebens. Gottes Wort hinein, Gottes Zuspruch hinein in alle Zweifel, in alle offenen Fragen und Unsicherheit. Und es ist übrigens die Antwort, die Gott auch dem Sohn von Isaak gibt, dem Jakob, als der nämlich auch auf der Flucht ist. Da sagt Gott ihm, ich bin da. Es ist die Antwort, die Gott dem Mose gibt, als dieser sagt, Gott, ich krieg das nicht hin mit diesem Job, den du mir hier geben möchtest, das Volk Israel rauszuführen aus Ägypten. Ich pack das nicht. Gottes Antwort ist, ich bin da. Ich bin mit dir. Und genau das ist auch die Zusage, die er euch gibt, die er uns gibt, heute, uns allen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Matthäus 28. Das gilt zeitlich und räumlich. Gott ist da an jedem Ort. In Phnom Penh, bei euch im Bezirk Mücke, überall, zu jeder Zeit, bei jedem Hochpunkt und bei jedem Tiefpunkt des Lebens. Ich bin da. Jesaja 41, Vers 10 drückt diese Wahrheit nochmal wunderbar aus, wo Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es lohnt sich, diesen Vers auswendig zu lernen. Im Englischen heißt auswendig lernen learning by heart, mit dem Herzen also. Wo ich diese Worte auswendig lerne, da kommen die auch in mein Herz hinein. Und ich mache jetzt eine kurze Pause und lade dich ein, überleg doch mal, wo du gerade bist. Hochpunkt oder Tiefpunkt? Was ist deine Situation jetzt, gerade heute? Hast du sie vor Augen? Okay. Und dann möchte ich nun dieses Wort Gottes als Zusage dir zusprechen. Höre dieses Wort Gottes in dieser deiner Situation, so wie Isaak es damals gehört hat, mitten in seinem Auf und Ab. fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Und ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Mitten im Auf und Ab des Lebens, ich bin da, sagt Gott. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Jasmin, wie erlebst du das denn? Und was macht es für dich für einen Unterschied?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie erlebe ich das denn? Oh, auf und ab kenne ich sehr gut hier in Kambodscha, schon in Deutschland. Ich glaube, ich von meinem Typ her bin jemand, der gerne immer alles so selber dann auch schaffen will. Und wenn dann so ein Riesenauf ist, das beschreibe ich eher mal wie so ein Berg, dann bin ich manchmal stelle ich mir vor, Gott hält mich so in seiner Hand und ich bin hier auf seiner Hand. Ich weiß das aber in dem Moment gar nicht. Und dann ist da noch so ein Riesenberg auf dieser Hand und ich versuche irgendwie diesen Berg irgendwie zu schaffen, zu meistern. Und ja, wahrscheinlich guckt Gott von da oben und denkt so, hallo Jasmin, hier bin ich. Und ich merke das gar nicht und versuche gegen diesen Berg anzuarbeiten, das alles so hinzukriegen. Natürlich ganz alleine, ich frage ja dann auch nicht so gern jemanden. Und dann brauche ich aber irgendwie so einen Stopp, weil ich irgendwie merke, ich schaffe das aber einfach nicht. Und ich brauche eine Erinnerung daran, wo bin ich denn? In welcher Hand bin ich denn? Und wer ist denn derjenige, der jetzt hier wirklich helfen kann? Und mir tut es so gut, dass ich einen lieben Mann habe, der eigentlich auch ein Pastor ist und bleibt. Und mich einfach auch immer wieder mit dran erinnert, in wessen Hand ich denn gerade bin. Und mit mir zusammen stille Zeit macht und wir dann so Bibeltexte wie hier über Isaak mit mir durchmacht. Und ich merke, stimmt, ich muss mich dann daran erinnern, ich bin es nicht, der hier irgendwie das schaffen muss, sondern Gott schafft das. Und wenn ich anfange, so einen Stopp einzulegen und daran zu denken, was hat Gott denn schon mit mir geschafft? Wie hat Gott mir denn schon geholfen? Dann merke ich, okay, diesen Berg hier, den muss ich nicht alleine irgendwie bewältigen, sondern diesen Berg darf ich erstens mit Gott zusammen bewältigen. Der kann nämlich einfach machen und dann ist der Berg weg. Ich darf liebe Leute fragen, die Gott mir zur Verfügung stellt, die Gott in mein Leben stellt und sagen, kannst du mir bitte helfen, hier dieses Auf oder dieses Ab durchzustehen, zu schaffen? Aber ich muss einfach daran erinnert werden und ich brauche diesen Stopp und darüber nachzudenken, wer hilft mir und wer kann mir helfen. Und es ist Gott, der mir helfen kann und der mir Menschen zur Verfügung stellt. Und ja, dann schaffe ich dieses Auf und Ab auch. Aber irgendwie komme ich immer wieder an den gleichen Punkt. Aber es tut gut, sich immer wieder daran zu erinnern, Gott ist wirklich da. Und wenn ich zurückschaue und sehe, wie er alles vorbereitet hat, dass ich schon so viele Berge schaffen durfte und so viel Gutes dabei passiert ist, da bin ich einfach sehr dankbar für. Und so ist das. So versuche ich, auf und ab zu schaffen. Ja.
Ihr seht schon, es ist heiß hier. Je länger die Predigt dauert, desto geschwitzter ist der Matthias. Im Schweiße meines Angesichts möchte ich euch trotzdem noch einen letzten Abschlussgedanken mitgeben. Der ist mir noch wichtig. Also der erste große Hauptgedanke war, dass Gott sagt, mitten im Auf und Ab des Lebens bin ich da. Der zweite Gedanke ist, dass Gott sagt, mitten im Auf und Ab des Lebens komme ich zum Ziel. Es gibt eine kleine Passage aus dem Kapitel 26, die ich bisher übersprungen hatte. Es sind 5 Verse, die ich jetzt noch lesen möchte. Verse 26 bis 31. Und Abimelech kam zu Isaak aus Gera mit seinem Freund Ahuzat und seinem Heerobersten Pichol. Da sagte Isaak zu ihm, warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt? Sie aber sagten, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Wir wollen einen Bund mit dir schließen. dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen und dich haben in Frieden ziehen lassen. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Da machte er ihnen ein Mahl und sie aßen und tranken und sie standen früh am Morgen auf und schworen einer dem anderen. Dann entließ Isaak sie und sie gingen in Frieden von ihm fort. Die Passage finde ich sehr interessant. Da kommen also Abimelech mit zwei seiner eng vertrauten Männer, machen die Reise, gehen zu Isaak und möchten einen Bund des Friedens mit ihm schließen. Sie beschuldigen so ein bisschen, wie sie ihn behandelt haben. Isaak sagt ja, hey, ihr habt mich gehasst und fortgeschickt. Und sie sagen, naja, wir haben dich eigentlich ganz gut behandelt und den Frieden entlassen. Bedeutet im Grunde, sie haben ihn zumindest nicht mit Waffengewalt verjagt. Aber das Interessante ist doch, hier kommen vorherige Feinde, die richtig im Clinch mit Isaak lagen. Die sagen, wir wollen Frieden mit dir schließen. Und hier der Grund. Sie sagen, denn wir haben klar erkannt, dass Gott mit dir ist. Ist das, was Gott ihm zugesagt hat, oder? Wir haben klar erkannt, Gott ist mit dir und du bist ein Gesegneter des Herrn. Das heißt, hier sind Menschen aus einem anderen Land sogar, aus einem anderen Volk, die mitten in dem Auf und Ab des Lebens von Isaak etwas von Gott erkennen. Die durch das Auf und Ab des Lebens von Isaaks auf Gott hingewiesen werden. Und das finde ich stark. Und das finde ich eine Ermutigung für dich und mich ebenfalls. Gott kommt zum Ziel und Gott kann was draus machen. Also so wie die Segenslinie, die damals in Abraham begonnen hat, über Isaak weiterging zu Jakob, über das Volk Israel und schließlich in Jesus Christus seine Erfüllung fand, zum Segen für alle Nationen der Welt, für alle Familien der Welt, ist dort Segen vorhanden. Und Gottes Segenslinie hat sich einfach durchgezogen. Das Auf und Ab des Lebens konnte dieser Segenslinie gar nichts anhaben. Gott kommt zum Ziel. Und Gott kann eben auch dein und mein Leben gebrauchen, dein und mein Auf und Ab, dass Menschen etwas von ihm erkennen durch uns. Wow, und das ist doch mein Wunsch. Dafür sind wir hier in Kambodscha, dass unsere Nachbarn auf ihn hingewiesen werden. Wo das Herz gerade nicht besonders offen ist für Gott. Aber wo ich mir wünsche, dass ich ihnen einen Anstoß geben kann, dass sie etwas von Gott wahrnehmen, dass ihr Herz offen wird für ihn. Und genau das ist doch passiert, lieber Abimelech und seinen Leuten. Und so mache ich dir Mut und mir übrigens auch, das Auf und Ab deines Lebens in Gottes Hand zu legen. Denn er kann was draus machen, er kann es gebrauchen. Lege das Auf und Ab deines Lebens in Gottes Hand, damit er es gebraucht, um sein Königreich zu bauen und Menschen einzuladen in eine Beziehung zu ihm. Und so möchte ich beten zum Abschluss. Lasst uns miteinander beten, genau dafür. Vater im Himmel, wir preisen dich. Wir preisen dich für deine Gegenwart mitten in unserem Auf und Ab. Wir preisen dich, dass du uns hörst, dass du uns siehst, dass du zu uns kommst und dass du uns etwas zusprichst, nämlich deine Nähe. Und an deiner Gegenwart, das ist alles gelegen, das ändert alles. Herr, wir danken dir, dass du so interessiert bist an uns und so barmherzig und so nah. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, lass uns mitten im Auf und Ab unseres Lebens erfahren, wirklich erleben, du bist da. Lass uns mitten im Auf und Ab des Lebens auch daran erinnern, du bist da. Und Herr, wir geben dir das Auf und Ab unseres Lebens und legen es in deine Hand, komme du mitten im Auf und Ab des Lebens zu deinem Ziel. Gebrauche das Auf und Ab unseres Lebens, damit andere Menschen etwas von dir erkennen. Gebrauche das Auf und Ab unseres Lebens, damit Menschen auch durch uns einen Schritt näher zu dir kommen. Das bitten wir. Amen. Amen. Gott segne euch.